würde gerne einen Vers mit euch lesen in Josua 1. Beziehungsweise ich würde gerne zwei Verse lesen. Josua 1, Vers 8 und 9. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig, habe keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Amen. Dürft euch gerne setzen. Glaubst du, dass Gott Wunder tun kann? Glaubst du, dass für Gott nichts unmöglich ist? Davon bin ich ausgegangen, dass die meisten hier daran glauben. Aber jetzt die viel wichtigere Frage ist, glaubst du, dass Gott Wunder in deinem Leben machen kann? Glaubst du es wirklich? Glaubst du, dass in deinem Leben für Gott nichts unmöglich ist? Ich glaube, dass es uns manchmal leicht fällt, zu glauben, dass es bei jemand anders passieren könnte. Ich glaube persönlich, dass es manchmal schön ist, Geschichten zu hören von Leuten, die viel mit Gott erlebt haben. Und wo man dann hört, was Gott gemacht hat, und man denkt sich, ja, Gott ist gut. Ich glaube, dass es Gott war. Und dann kommt eine Herausforderung oder ein Problem in deinem Leben. Und dann denkt man sich, ob Gott in der Lage ist, mein Problem vielleicht zu lösen. Ob Gott auch das in meinem Leben tun könnte. Ein Grund, warum wir oft nicht daran glauben, dass Gott Großes in unserem Leben tun kann, ist meiner Meinung nach, weil andere es nicht glauben in unserem Umfeld. Weil Menschen uns anschauen und sagen, das funktioniert nicht. Das wird nicht klappen. Und das Schöne an der Bibel ist, die Bibel ist voll von Menschen, an denen keiner glaubte. Es ist voll von Menschen, die man angeschaut hat und gesagt hat, aus dem wird nichts. Aus dem kann nichts werden. Die schönste Geschichte ist David. Ich glaube, ich kenne wenig Menschen in der Bibel, die so oft unterschätzt wurden wie David. Die Bibel sagt, dass Gott den Prophet Samuel beauftragt hat, zum Hause Isais zu gehen und dort den neuen König zu salben. Die Bibel sagt auch, der Samuel ist dort angekommen, der war voll begeistert, der hat so viele schöne Männer gesehen. Ja. Der hat gesagt, ja, ich bin im richtigen Haus. Die waren alle durchtrainiert, alles Soldaten, alles Kämpfer, alles wahrscheinlich auch gut gebildet und alle hatten alle Voraussetzungen, König zu sein. Und David war aber nicht dabei, denn David hatte der Papa nämlich vergessen. David hat der Papa gar nicht erst eingeladen, weil er gedacht hat, der David, der kommt erst zum Schluss und der ist es bestimmt nicht. Und selbst der Prophet, der Gottes Stimme gehört hat, der von Gott gesandt wurde, hat nicht erkannt, dass es jemand anders sein könnte, als die Jungs, die gerade da vor ihm standen. Gott hat immer wieder gesagt, nee, das ist er nicht, nee, das ist er nicht. Ich schaue diese Menschen ganz, ganz anders an, als du es tust. Auch wo David später gegen Goliath antreten durfte, wurde er auch ausgelacht. Das kannst du nicht machen. Der ist zu groß. Du hast keine Erfahrung. Du bist zu klein. Du hast nicht die richtige Ausrüstung. Es tauchen immer wieder Menschen auf, die nicht an uns glauben. Egal, was man macht. Ich stelle mir Matthäus vor, als Matthäus berufen wurde von Jesus, ihm nachzufolgen, wie die Menschen den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, wie kann jemand Jesus nachfolgen, der ein Verräter ist, der ein Betrüger ist, dessen erste Liebe so lange Geld war. Wie kann jemand Jesus nachfolgen? Das funktioniert nicht. Auch in den ganz schlechten Sachen, wie mit Paulus, wo er noch Saulus war. Ich finde den Bibelvers so schön. Lese ich euch mal vor. Den habe ich heute hier nicht auf die Leinwand gepackt, sozusagen. Saulus hat dieses Erlebnis mit Gott, dass Gott ihm erscheint und wird in eine Stadt gebracht und dann kommt Gott zu einem Propheten oder zu einem Diener Gottes und sagt, hey, ich möchte, dass du zum Saulus gehst und für ihn betest. Und dieser Typ, der Hananias, der sagt dann, aber Herr, steht in Apostelgeschichte 9, Abvers 13, aber Herr, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die seinen Namen anrufen. Gott kommt zu jemandem und sagt, hey, geh und bet für diese Person. Und obwohl er so ein tiefes Verhältnis zu Gott hatte, hat er daran gezweifelt, dass aus diesem Paulus, aus diesem Saulus damals noch, etwas Gutes kommen könnte. Und das Schöne an diesen Geschichten ist, an all die Geschichten, die wir in der Bibel haben, selbst an Jesus hat man gezweifelt. In Johannes, 1. Johannes, Vers 45, da steht geschrieben, Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben, es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Dann sagt Nathanael, aus Nazareth? Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Selbst Jesus, an Jesus wurde gezweifelt. Selbst an Jesus hat man nicht geglaubt. Selbst an den Sohn Gottes nicht. Und das ermutigt mich, dass die Leute selbst Jesus gesehen haben und nicht geglaubt haben. Weil ich immer wieder merke, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir sehr schnell entmutigt werden. Wo es immer wieder Menschen gibt, die nicht daran glauben, wenn man gute Ideen hat, wenn man schöne Pläne hat, wenn man sich außerhalb dem Bereich bewegt, in dem man gerade ist. Wenn du von Sachen redest, die gerade nicht in diesen Bereich reinpassen, von großen Sachen, von Sachen, die dein Herz bewegen. Ich glaube, dass jeder von uns, der heute hier ist, ein Held Gottes sein könnte, eine Heldin Gottes sein könnte. Glaube nicht daran, weil ich dich so toll finde. Glaube nicht daran, weil mir Gott irgendwas offenbart hat über dein Leben, das kein anderer weiß. Ich glaube nur daran, weil ich es schon so oft gesehen habe, dass Gott Menschen genommen hat, die gesagt haben, hey, hier bin ich. Ich möchte von dir gebraucht werden. Ich möchte dein Held werden. Und hat Großes im Leben dieser Menschen bewirkt. Ich habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die einen Held ausmachen. Wir haben heute nicht so viel Zeit, deswegen versuche ich das hier schnell runterzulesen. Aber das sind so Eigenschaften, wo ich gedacht habe, wenn ich ein Held Gottes bin, das sind Eigenschaften, die ich haben sollte, die wir als Gemeinde haben sollten. Habe keine Angst. Genieß dein Leben und folge deinen Träumen. Zu viele Menschen tun nicht, was sie wollen, weil sie Angst haben. Angst davor, was Leute sagen würden. Angst, weil sie nicht wissen, wie ihre Zukunft aussehen wird. Angst ist so ein Block, so eine Blockade. Angst ist das Erste, was aufpoppt, wenn wir mit großen Träumen kommen. Wenn wir sagen, ich möchte ein Held Gottes sein. Da kommt der Feind als allererstes mit Angst. Das Schlimme an der Angst ist, die Angst, die muss man nicht mal herbestellen. Die kommt einfach so. Da musst du nicht sagen, hey Angst, ich möchte mal mit dir darüber reden, was du dazu sagst. Sondern jedes Mal, wenn wir eine Vision haben, wenn wir eine Idee haben, kommt die Angst. Als ob sie das riechen würden. Kennt ihr das? Man sagt, Hunde riechen gute Menschen. Ja? Die Angst auch. Die Angst, die riecht es, wenn wir gute Vorsätze haben. Die riecht es, wenn wir etwas Großes tun wollen. Und die kommt und versucht uns zu blockieren. Dabei kann die Angst nichts anderes machen, als Angst machen. Die Angst kann uns nicht aufhalten. Die Angst ist kein durchtrainierter Typ, der uns daran hindert, irgendwie durch diese Tür zu gehen, sondern die Angst ist nur da, um uns versuchen auszubremsen. In dem Moment, wo du einen Schritt gehst, muss die Angst weichen. In dem Moment, wo du dich bewegst, kann die Angst dich nicht mehr aufhalten. Hab keine Angst. Das sagt auch hier zu Josua im Vers 9. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. wohin du auch gehst. Mach dir keine Sorgen. Das kommt als nächstes. Ja, wenn die Angst versagt hat, dann kommen die Sorgen. Wie werde ich das anstellen? Wie werde ich das machen? Wir stellen uns diese Fragen, die wir nicht beantworten können. Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Wir haben einen Spruch gelesen, schon vor vielen Jahren, den ich nie wieder vergessen werde. Und der ging ungefähr so: Sich zu sorgen ist wie in einem Schaukelstuhl zu sitzen. Es beschäftigt dich, aber es bringt dich nicht weiter. Du hast das Gefühl, du bewegst dich nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Und wenn du schaust, bist du immer noch an der gleichen Stelle. Das sind Sorgen. Eine Sache, die ich gelernt habe, die super schwierig ist heutzutage, die mir immer schwieriger fällt heutzutage, die wir Helden aber unbedingt brauchen, ist ehrlich sein. Ehrlich zu dir selber, ehrlich zu anderen Menschen. Die Bibel ermutigt uns schon seit Anfang an daran, wir sollen nicht lügen. Ich möchte dich ermutigen, das zu machen. Sei ehrlich. Ein schlauer Mann oder eine schlaue Frau, ich weiß nicht, von wem der Spruch stammt, aber hat mal gesagt, wer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten. Wenn immer die Wahrheit sagt, musst du gar nicht merken, was du gesagt hast. Wenn man lügt, ist es anders. Wenn man lügt, muss man sich das merken. Und die Wahrheit ist so schwer heute geworden, weil die Leute die Wahrheit gar nicht mehr akzeptieren. Es gibt ein anderes Sprichwort, das habe ich gestern zufällig entdeckt. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd, hat mal jemand gesagt, ja? Weil man dann abhauen muss, weil die Leute gar nicht die Wahrheit hören möchten. Die möchten das heute gar nicht mehr hören, die Wahrheit. Aber wir sind dazu berufen, anders zu sein. Ich bin nicht perfekt, bin noch nicht so weit, dass ich immer die Wahrheit sage, aber ich versuche so oft wie möglich die Wahrheit zu sagen. Und ich hatte vor kurzem den Fall, dass ich jemanden anrufen musste und sagen musste, schau mal, wir haben eine Lieferung von dir bekommen und da hat was gefehlt. Es war viel Geld, also es war kein Geld drin, aber es waren Produkte drin, Ware drin. Und ich habe zu ihm gesagt, es tut mir leid, ich wollte mich schon entschuldigen, dass ich mich erst so spät melde, aber da hat wirklich was gefehlt. Und ich fand es so schön, weil der Typ hat einfach aufgelegt und hat gesagt, hey Ricardo, ich weiß, du bist ehrlich, kein Problem, wir schicken es dir nach. Und das war so schön, das war so, ich war schon darauf eingestellt, dass ich mich irgendwie so, dass ich irgendwie das nachweisen muss, dass ich irgendwie auf den Kampf eingehen muss. Aber es war so schön zu wissen, dass diese Person in dem Moment gedacht hat, ich wäre eine ehrliche Person. Und das lohnt sich, diese Ehrlichkeit. Es lohnt sich, ehrlich zu sein. Es lohnt sich, ehrlich zu sein zu unseren Kindern. Ich merke das immer wieder, dass ich zu meinen Kindern ehrlich sein muss. Wir haben unseren Kindern von Anfang an erzählt, es gibt keinen Osterhasen. Ja. Weil wenn die irgendwann herausfinden, dass es den nicht gibt und wir haben gesagt, den gibt es, ja, dann werden sie sich wahrscheinlich Frage stellen, gibt es die anderen Sachen auch nicht, von denen der Papa erzählt und die wir noch nie gesehen haben. Und es ist so wichtig, dass wir ehrlich zu unseren Kindern sind. Es ist so wichtig, dass wenn ich sage, ich komme um 6 nach Hause, um noch mit denen zu spielen, dass ich auch um 6 zu Hause bin. Ich merke, wie wichtig es ist, dass man zu seinem Wort steht. Und wie schlimm das ist, wenn irgendwann mal jemand sagt, ja, es ist nett, dass du das sagst, aber ich glaub dir nicht, ich vertraue dir nicht. Eine Sache, die ich auch festgestellt habe, die für uns Christen super wichtig sein sollte, ist, dass wir einen Beruf wählen sollten, den wir lieben. Wir sollten nie fürs Geld arbeiten. Wir sollten nie etwas machen. Lange Zeit hatte ich diesen Eindruck, ich möchte viel Geld verdienen, um Gott viel Geld zurückgeben zu können, um viel Geld in Gottes Haus investieren zu können. Aber das ist völlig falsch. Gott gehört alles Geld der Welt. Gott öffnet Türen, wo man glaubt, dass es da gar keine Tür gibt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Sachen machen, für die wir eine Leidenschaft haben. Auch da kommen Menschen immer wieder und sagen, das kannst du nicht, dazu bist du nicht gut genug. Das ist so wichtig, weil wir das dann von ganzem Herzen machen. Weil es dann viel einfacher ist, aufzustehen und das zu machen. Dann gibt es so wenig schlechte Tage, wenn man das macht, was man gerne macht. Meine Eltern sind das beste Beispiel dafür, die Pastoren dieser Gemeinde, die kommen gerne hierher. Ich frage mich immer wieder, warum. Wenn ich höre, was es für Herausforderungen immer wieder gibt, wie schlecht bezahlt so ein Pastorenjob ist, wie viele Überstunden die leisten und so weiter. Aber die machen das von ganzem Herzen. Das ist denen ihre Berufung. Deswegen möchte ich dich auch dazu ermutigen, mach Sachen von ganzem Herzen. Es gibt einen Grund, warum du diese Sachen magst, weil Gott diesen Wunsch in deinem Herzen gelegt hat. Der hat dir Talente gegeben. Der hat uns nicht allen die gleichen Talenten gegeben, sondern unterschiedliche. Und es gibt einen Grund, warum du etwas besonders gut kannst. Mach nicht etwas anderes, nur weil es da vielleicht mehr Geld, mehr Ruhm oder sonstige Sachen gibt. Und eine Sache, die mir super wichtig geworden ist, als Gottesheld, um Gottesheld sein zu können, erzähle den Menschen, dass du sie liebst, aber mach es nur, wenn du sie auch wirklich liebst. Erzähle niemandem, dass du ihn liebst, wenn du ihn nicht liebst. Und noch viel wichtiger ist, erzähle den Menschen nicht dauernd, dass Jesus sie liebt. Die Menschen möchten wissen, ob du sie liebst. Jesus hat gesagt, hey, ihr sollt den Nächsten lieben. Ihr sollt den Nächsten lieben, wie ihr mich liebt. Ihr sollt diese Liebe haben für den Nächsten. Ich stelle mir vor, wie hilflos ich wäre, wenn ich auf der Straße irgendwo wäre und jemand würde kommen zu mir und sagen würden, hey, Jesus liebt dich. Ich mir denken würde, davon habe ich jetzt gerade nichts. Ich kenne diesen Jesus gar nicht, kann damit nichts anfangen. Aber wenn diese Person von dir hört, dass du sie liebst, dass du bereit bist, das zu tun, was Liebe bedeutet, können wir viele Menschenleben verändern. Und der letzte Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist Dankbarkeit. Wir haben letztes Jahr viel über Dankbarkeit gesprochen. Letztes Jahr, 2022, war Dankbarkeit so das Thema hier in der Gemeinde. Und da habe ich auch mal ein Sprichwort aufgeschrieben. Dies ist ein Tag in unserem Leben und er wird nicht wiederkommen. Wir haben so vieles, um dankbar zu sein. Wir dürfen heute hier, die meisten von uns, in Gesundheit da sein. Wir haben gut gegessen, bevor wir hergekommen sind. Oder wir wissen, auch wenn wir nicht gegessen haben, wir kriegen gleich was zu essen oder wir bekommen was zu essen. Wir müssen heute nicht hungern. Wir haben hier so viele Vorteile. Ich erzähle das, es ist egal, in welchem Land ich bin. Ich war letztens in Kanada, wo man sich denkt, was für ein schönes Land. Und dann fangen wir uns zu unterhalten an und plötzlich sagt der Typ, hast du noch einen Job für mich bei dir im Laden? Ich würde gerne nach Deutschland ziehen. Deutschland, das ist so viel besser. Wir haben hier in Deutschland so viele Sachen, so viel Gutes, was wir gar nicht mehr zu schätzen wissen, weil es halt so selbstverständlich wurde. Ich erzähle den Leuten dann immer von so Sachen wie Kindergeld. Ja. Da werden sie am eifersüchtigsten. Ich erzähle denen, wie schnell wir hier auf den Autobahnen Auto fahren dürfen. Ja. Dass es noch keine Begrenzung gibt. Ich bete dafür, dass es so bleibt. Ich erzähle den Leuten, wie sicher es hier ist. Dass wir hier um 5 Uhr morgens aufstehen können, in die Gemeinde gehen können zum Frühgebet, dass sich keiner von uns Sorgen machen muss, dass er überfallen wird. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Wir haben hier einen wunderbaren Ort, wo wir uns treffen können, wo wir Gemeinschaft haben können. Und diese ganzen Vorsätze, die ich gerade aufgezählt habe, sind nur manche, aber das sind Vorsätze, die meisten Leute hier in dieser Gemeinde leben. Und deswegen komme ich so gerne in die Gemeinde, weil ich hier Menschen treffe, die nach diesen Vorsätzen leben. Weil ich hier Menschen treffe, die das in ihrem Leben umsetzen. Und es ist so wichtig, dass wir uns von solchen Menschen umgeben. Nicht nur sonntags um 8, sondern so oft wie möglich. Es gibt zu viele Menschen in unserem Leben, Pessimisten, Menschen, die uns immer wieder runterziehen. Träumezerstörer habe ich aufgeschrieben, Sorgenmacher. Mein Lieblingswort, Energieabsauger. Ich habe immer wieder solche Personen in meinem Leben, wo ich merke, du verbringst 10 Minuten mit denen und es ist, als ob der ganze Tag vorbei ist. Die saugen dir deine ganze Energie, deine ganze Lebenslust raus. Mach Schluss mit diesen Menschen. Ich habe angefangen, diese Menschen zu kündigen oder die Beziehung, die Arbeitsbeziehung mit diesen Menschen zu beenden, egal wie erfolgreich die war. Egal wie gut diese Menschen wirtschaften können, egal wie viele wirtschaftliche Vorteile ich davon habe. Ich habe angefangen, Schluss zu machen. Einfach gesagt, nee, ich möchte nicht mehr, das ist zu anstrengend, das möchte ich nicht. Weil ich gemerkt habe, dass ich dann nach Hause komme und dass ich dort erstmal diese Zeit brauche, um das alles abzuladen Noch viel mehr Zeit mit Gott, um einfach das alles wieder loszulassen, statt einfach schön Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht mehr haben und ich möchte dich ermutigen, das auch zu tun. Stell mal vor, Josua wäre zu jemand anders gegangen. Moses ist gerade gestorben. Josua soll das Volk Gottes übernehmen. Und stell mal vor, er wäre zu jemand anders gegangen. Was hätten die gesagt? Die hätten gesagt, du hast gar keine Erfahrung, du hast das nicht studiert. Du bist nicht Mose. Ja, zu dir hat Gott nicht durch diesen Busch gesprochen. Du hast die 10 Gebote nicht entgegengenommen. Die Leute hätten dauernd Gründe gefunden, warum er das nicht machen sollte. Josua war zum Glück umgeben von den richtigen Menschen und hat von Gott gehört: Ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Oft fragen wir uns, wohin sollen wir gehen? Ich weiß es oft nicht, aber ich habe gelernt, egal ob ich mich für links oder rechts entscheide, Gott ist dabei. Gott hat an keiner Stelle seiner Bibel gesagt, hey Ricardo, wenn du einmal falsch abbiegst, bin ich nicht mehr dabei. Dann hast du keinen Empfang mehr. Sondern er sagt, wohin du auch gehst, dein Gott, denn ich bin der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Also egal wohin du gehst, Gott ist mit dir. Und ich möchte dich genau ermutigen, das zu glauben, dass du dazu geboren bist, ein Held Gottes zu sein. Ein Geschenk Gottes an andere Menschen, an deine Familie, an diese Gemeinde, an deine Arbeitsstelle, wo auch immer Gott dich hingestellt hat. Und er ist bei dir. Und es wird immer wieder Leute geben, die daran zweifeln, die sagen werden, wir können das nicht machen, wir sind nicht gut genug. Mach Schluss mit diesen Menschen. Geh zu den Leuten, die dich ermutigen. Und sei jemand, der andere ermutigt. Ganz wichtig, sei jemand, zu dem die Leute gerne kommen. Mein Bruder ist so einer, der ermutigt jeden. Ja? Und die Leute kommen dauernd zu ihm hingelaufen. Es ist so nervig, mit ihm so unterwegs zu sein, weil man dauernd aufgehalten wird. Immer will jemand mit ihm reden, was Schönes hören. Ich hab's schon aufgegeben. Wenn ich mit meinem Bruder Zeit verbringen möchte, dann muss ich zu mir nach Hause einladen, alle Türen schließen, ja? Die Zäune hochziehen und dann kann ich Zeit mit ihm verbringen. Sei so ein Mensch. Sei jemand, der andere ermutigt, zu dem sich andere Menschen hingezogen fühlen. Das ist bei Jesus. Jesus hat keine Marketingkampagne gehabt. Jesus hat einfach das, was er gepredigt hat, gelebt. Plötzlich sind tausende Menschen auf ihn zugekommen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, das, was mir widerfahren, also das, was ich erlebt habe, das könnt ihr auch erleben. Oder das werdet ihr auch erleben. Und ihr werdet noch Größeres erleben. Deswegen glaube ich auch daran, dass wir das erleben können. Ich würde gerne noch dafür beten, wenn du willst, darfst du gerne aufstehen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist. Ich danke dir dafür, dass egal wie kaputt, wie durcheinander, wie verzweifelt wir heute hergekommen sind, dass du trotzdem da bist, dass du trotzdem liebst, dass du trotzdem auf uns schaust und dass du uns trotzdem noch nicht aufgegeben hast. Wir möchten um Vergebung bitten, wo wir anderen Menschen mehr Gehör geleistet haben als dir. Und wir möchten dich bitten, dass du uns Kraft gibst, in unserem Leben aufzuräumen. Bitte gib uns Kraft und Mut, die Menschen aus unserem Leben zu schmeißen, die uns nur von dir entfernen, die nur alles raussaugen, was wir an Gutes in uns haben. Und hilf uns, Gemeinschaft zu haben mit dir. Auch wenn wir müde sind, auch wenn wir gerade nicht können, das Gefühl haben, wir können nicht, dass wir uns nicht für den Fernseher entscheiden, sondern für dich. Dass wir wissen, dass du immer die bessere Wahl bist. Ich möchte dich bitten, dass diese Sätze, die wir lesen 1. Josua gestanden, Vers 8, dass wir uns Tag und Nacht mit dir beschäftigen. Dass du uns hilfst, es umzusetzen. Und dann werden wir erfolgreich sein, sagt dein Wort. Dann werden wir sehen, wie dein Segen wahr wird in unserem Leben. Und das möchten wir sehen. Ich möchte dich bitten, Vater, dass du sichtbar wirst in uns. Dass du uns gebrauchst, um anderen Menschen einfach zu zeigen, was für ein wunderbarer Gott du bist.